Unser Leben ist die Summe unserer Entscheidungen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Also gut, wenn das so ist, dann bin ich Summe unserer Entscheidungen. Dann bin ich vermutlich 3700, schätze ich.
Das ist ein Witz gegen einen anderen Tom.
Bitte?
Mit Nachnamen nicht Westerholt, sondern Cruz. Bei dem ist die Summe ungefähr 13.500.
Das stimmt allerdings, zumindest für den neuen Mission Impossible Film Nummer 7, Dead Reckoning Teil 1. Denn für den ist er 13.000 Mal mit einem Motorrad über eine Rampe gehopst und 500 Mal mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug.
Alles nur für einen der vielen halsbrecherischen Stunts im neuen Film. Und warum Mr. Cruz diesen Dreh überhaupt überlebt hat, das gucken wir uns heute mal an.
Mit ihm selbst hast du zwar nicht drüber gesprochen, aber mit seinem Regisseur McHugh und auch mit ein paar KollegInnen von vor der Kamera?
Das habe ich wohl getan. Tom Cruise hat sich sehr, sehr rar gemacht. Der hat, glaube ich, für Deutschland ein oder zwei Interviews gegeben und ich stand vermutlich an dritter Stelle. Ich weiß es nicht. Dafür habe ich
vor dir stand zweimal Steven Gätchen.
Und Mathilde vom ZDF. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich habe aber dafür mit Christopher McQuarrie sprechen dürfen, dem Regisseur, mit Simon Pegg und mit Hayley Atwell, die ja quasi sowas wie die neue Frau an Tom Cruise Seite ist.
Also eben doch keine Impossible Mission für uns, if you choose to accept, Frau Wollner.
Ja, wenn es denn sein muss.
So soll's geschehen. Ich lege dann noch einen kleinen Kinostart obendrauf. Zumindest für alle die, die nach MI7 noch nicht genug Motorradstunts gesehen haben. Rodeo heißt der Film, ist ein Debüt der französischen Nachwuchsregisseurin Lola Kivoran. Ausschließlich mit AmateurInnen gedreht und auch wieder mit Motorradstunts. Der Zufall will es so, da schauen wir auch noch rein.
Zuerst aber eine der berühmtesten Filmmusiken der Welt von mir auf dem Kamm und eine neue halsbrecherische Mission für Special Agent oder Spezialagent. Doktor hätte ich jetzt was gesagt, der war letzte Woche. Ethan Hunt.
Professor Dr. Ethan Hunt, ich möchte gern das mit dem Kamm, das möchte ich jetzt gerne hören.
Möchtest du nicht?
Die Tage ihres Kampfes für das sogenannte größere Wohl sind vorbei. Das ist unsere Chance, die Wahrheit zu kontrollieren. Das Konzept von Recht und Unrecht für die kommenden Jahrhunderte. Sie kämpfen für ein Ideal, das nicht existiert. Nie existiert hat. Entscheiden Sie sich für eine Seite.
Ja, also so ein kleines bisschen ist es schon, auch jetzt das Comeback der Russen als Filmbösewichte Nummer 1 in Hollywood-Actionfilmen.
Waren die jemals richtig weg?
Ich habe das Gefühl gehabt, so vor 10 Jahren war es doch sehr so Middle East, war plötzlich alles Böse, kam von da. Mittlerweile hat man das Gefühl, der gute alte Russe als Filmbösewicht scheint zurück zu sein. Allerdings muss man dazu sagen, wird auch sehr schnell klar in Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Der eigentliche Feind ist dann doch ein anderer und er ist auch noch unsichtbar.
Und möglicherweise in einem U-Boot versteckt, zu dem es 2 Schlüssel gibt, die eine große Rolle spielen in diesem Film. Fangen wir vorne an. Ethan Hunt, seine mittlerweile langjährigen Kollegen Luther und Ben und durchaus auch ein paar frühe Wegbegleiter bis zurück zu Teil 1 kriegen es mit der aktuellen Bedrohung schlechthin zu tun. Mit einer KI, einer künstlichen Intelligenz, genannt The Entity oder die Entität auf Deutsch, die sich in alle Systeme aller Geheimdienste der ganzen Welt einzuschleichen scheint, um vor allem die Militärführungen der mächtigsten Länder der Erde gegeneinander auszuspielen.
Ja, Luther und Benji, Luther ja auch schon seit Teil 1 mit dabei und wie immer auch hier jetzt wieder gespielt von Ving Rhames und Benji seit Teil 3 gespielt von Simon Pegg, sind dadurch, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, als Tech- und IT-Nerds, die sie ja sind, auch gefühlt ein bisschen mehr eingespannt als in den bisherigen Filmen. Es wird aber auch, können wir spoilerfrei so sagen, noch knapper und noch brenzliger als in allen bisherigen Filmen.
Keines unserer Leben könnte wichtiger sein als diese Mission.
Das akzeptiere ich nicht.
Wird er aber müssen, der Ethan, denn diese echt biestige KI, die in einem Affentempo dazu lernt, kann nur gestoppt werden, wenn Hunt und seine Impossible Mission Force irgendwie bis zurück an den Quellcode kommen und alter Norweger haben da eine Menge Leute ihre scheißdreckigen Finger im Spiel.
So, Norwegen war gerade mein Stichwort. Denn dort wurde genauso gedreht wie in London, in Surrey, in Rom, Venedig, Abu Dhabi, den Vereinigten Arabischen Emiraten und weiß der Geier wo noch überall. Im U-Boot, unter dem Eis, über dem Wasser, auf Rädern und Schienen und selbstverständlich auch in der Luft. Dabei neu, hast du eben schon gesagt, an Ethans Seite die Trickbetrügerin und Taschendiebin, zumindest wird sie uns so vorgestellt, Grace. In manchen Szenen fand ich ihm regelrecht die Show stehlend gut gespielt von Hayley Atwell. Die kennt ihr unter anderem als Captain Americas große Liebe Peggy Carter aus den Marvel-Filmen.
Ich fand die, um direkt mal mit der Tür ins Haus zu fallen, großartig. Es gab so viele Szenen mit ihr, wo ich kurz davor war, wirklich zu klatschen, weil ich es einfach fulminant fand. Ich fange mal kurz vorne an, ne? Also beziehungsweise ich gehe diese ganzen Schauplätze, die du genannt hast, mal durch. Du hast
es
jetzt
nicht über
chronologisch im Film gemacht, aber ich fand schon, also der Film, okay, er geht los in der Wüste, ist dann aber relativ schnell in Abu Dhabi am Flughafen und da habe ich mich wirklich zurückversetzt gefühlt in einen Agentenfilm aus den 70er Jahren, der natürlich mit Digitalität, um dieses Wort an dieser Stelle vielleicht mal zu erfinden, spielt auf ganz vielen Ebenen, die ich nicht vorwegnehmen möchte, der es aber wirklich geschafft hat. Also diese Szene, eines von mehreren Setpieces, finde ich, hat für mich geschafft, auch den Geist der Mission Impossible-Reihe wieder sofort heraufzubeschwören. Rom, Verfolgungsjagd, ja, hatten wir auch gerade erst in Fast and Furious, könnte man sagen, das ist ein totaler Bart, haben wir gerade erst gesehen, haben wir, aber nicht so. Aber bei Fast and Furious, du willst was sagen, Tom, ich bin fertig.
Nein, das ist Ich muss kurz dazwischen gehen, weil ich habe Wortfindungsstörungen. Du kennst das, ist nicht neu bei mir, aber diese Szene am Flughafen, wie heißen denn diese bescheuerten Massentanzszenen? Diese aus dem Nichts. Danke, kam ich nicht drauf. Es hat mich total, diese ganze Flughafenszene, als wäre das ein riesengroßer, perfekt choreografierter Flashmob gewesen.
Rom, ja.
So, wir sind in Rom mittlerweile.
Um kurz wieder zu springen, ja, wir haben das Flugzeug bestiegen.
Diese Stadt in diesem Land, wie heißt immer dieses Land, wo Rom da drin, dieses Land, dieses
Hauptsache Italien.
Erzähl weiter.
Haben wir bei Fast and Furious gesehen und da sind die durch Rom gefahren, auch hier spanische Treppe und so runter, hatten die aber noch diese Metallkugel, die sie gejagt beziehungsweise vor der sie geflohen sind. Das brauchen die hier überhaupt nicht. Die können Rom auch so in Schutt und Asche legen.
Im Fiat 500.
Diese Szene hatte auch einfach totalen Charme. Dann diese Prügelszene in Venedig, die hatte John Wick Charakter. Ja. Und dann kommen wir zu meiner wirklich Lieblingsszene des Jahres und damit meine ich nicht die finale Zugkatastrophe, sondern diese Szene, die ja wirklich im Internet schon viel diskutiert wurde.
Wir sind
mittlerweile an der Rampe angekommen und wir sind bei einem wahnsinnigen, und ich meine wahnsinnig wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, Tom Cruise, der einfach ja wieder alles selber gemacht hat und sich für diese Szene sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat.
That was day one and that was, look, I've been riding motorcycles since I was a little kid and I've always wanted to do something like that. But to break it down, I mean, I go through and I skydive, I fly jets, I fly airplanes, aerobatics, helicopters, parachutes, all that. But this stuff like this is very, very technical. And so what I did was I just broke it down for each department where I was training on the motorcycle, and I just did a bunch of jumps, and then I trained skydiving and base jumping. And I had to do it at very unusual attitudes, exiting the aircraft at different unusual attitudes, just so that to see how fast I can recover, because as I'm jumping off that, so many things go wrong. And I had to be able to recover very, very quickly, because I had about 6 seconds before I opened the chute and about 8 to 8.5 seconds before I hit the ground. So there were things that I had to really think about.
Ich habe, also weil du ja schon zu Recht gesagt hast, die Interviews, die Tom Cruise gibt, wenn er auf Pressetour ist, die sind sehr rar gesät. Dieses Jahr habe ich gefunden auf YouTube, das ist ein Interview, das er im wohl meistgesehenen australischen Frühstücksfernsehen gegeben hat. Sunrise heißt diese Sendung auf Seven Network. Also wenn ihr da gerade noch mehr von ihm selber auch hören wollen würdet, wäre das jetzt der Tipp, auf YouTube zu schauen. Er hat bei dem ein oder anderen großen internationalen Sender ein bisschen was erzählt, wie auch hier jetzt, wie unfassbar er sich auf diese ganzen Szenen vorbereitet hat.
Ich muss diese Szene wirklich noch mal kurz beschreiben. Ich habe mir dieses 9-minütige Making-of, was man auch auf YouTube findet, mehrfach angeguckt und ich finde es wirklich einfach der Wahnsinn. Die haben diese Szene, und das sage ich auch ganz bewusst, am allerersten Drehtag gedreht, einfach um sich abzusichern. Denn wäre etwas passiert und wäre im schlimmsten Fall Also von bis, also eingerissener Fingernagel, gebrochener Knöchel hatten sie beim letzten Film, da ist er in London vom Dach gefallen, London war es, glaube ich, bis hin zu, er zerschellt einfach unten am Boden, weil der Fallschirm nicht aufgegangen ist. Also mit zerschellt meine ich Tom Cruise zerschellt unten am Boden. Hätte der Dreh abgebrochen werden müssen und dadurch, dass man es am ersten Drehtag gedreht hat, wäre das in Anführungsstrichen nicht so schlimm gewesen aus produktionstechnischen Gründen, weil die Kosten einfach gekappt
dann hätte ihn,
worden wären.
Dann hätte ihn einfach Brad Pitt ersetzen können. Vermutlich. Das sollte er damals ja schon nach Teil 3, als Paramount kurz davor war, die ganze Serie zu kippen, weil die Ticketzahlen so scheiße waren.
Aber, also damals. Diese Szene, von der ich rede, ist im Film dann auch tatsächlich nur 30, 40, 50 Sekunden lang. Tom Cruise auf einem Motorrad, oder beziehungsweise Tom Cruise als Ethan Hunt.
Mach es Spoiler.
Auf einem Motorrad, rast auf eine Klippe zu und springt mit dem Motorrad in die Tiefe.
Fertig. So, Rest müsst ihr euch im Kino ist im angucken, Trailer. Was dann
finde
passiert.
Ich, kann man.
Ja, aber ist im Trailer auch das drin, was dann
Nein.
quasi so, dass wir reden hier gerade mit Zeichensprache, ihr
also
könnt das nicht sehen.
Also im Trailer so. Siehst du ihn fallen.
Ja, ich weiß.
Und dann ist Schluss. Du siehst aber an einer anderen Stelle im Trailer sein Gesicht, was wirklich einfach so wackelt.
Flattert. Das flatternde Gesicht eines 60-Jährigen.
Weil er ja wirklich gesprungen ist. Und die haben in die Berge diese Rampe gebaut. Und was ich wirklich wahnsinnig finde, nicht nur, dass er diese 13.000 Übungssprünge gemacht hat auf so einer Motocross-Strecke, einfach um Sprünge zu üben, hat er das den Bedingungen angepasst. Er hat aufs perfekte Wetter bestanden, diesig, nicht nebelig.
Damit es
cooler aussieht. Und er musste, weil das Motorrad aus dramaturgischen Gründen kein Tacho hat, ist er diese Rampe nach Gehör und Gefühl gefahren, um die perfekte Geschwindigkeit zu kriegen, um im perfekten Moment abzuspringen, um im perfekten Moment in die Tiefe zu stürzen und nicht an einer Drohne hängen zu bleiben. Denn diese Drohne musste auch noch vor ihm fliegen, damit man sein Gesicht die ganze Zeit sieht, dass wir wiederum in dieser Szene das Gefühl haben, wir sind dabei.
Ich habe das auch unter dem Aspekt mir noch mal anders angeguckt, was wir neulich hatten mit Harrison Ford, als er dir doch im Interview erzählt hat, da musste ich mich sehr dran erinnern, wo er doch meinte zu dir, so nach dem Motto, if you can see my face, it's me. Und ich glaube, das ist hier im Endeffekt ähnlich. Also da, wo du wirklich, wo sie die Kameraeinstellung, egal ob mit Drohnen oder wie auch immer, so gewählt haben, dass du die ganze Zeit sein Gesicht siehst, ist das so ein bisschen der Beleg dafür, diesen Stunt hat er dann eben auch selber gemacht.
Es ist doch sein Körper. Also die haben das nicht gedoubelt. Es hat nur Tom Cruise gemacht, diese Szene. Und es ist ja nur, es gibt noch das Herzstück des Films, ist ja eigentlich dann am Ende auch die Zugszene. Da
auch
gab's
wieder wie bei Indiana Jones. Übrigens.
Auch wieder, aber auch da muss ich sagen, leider ein bisschen geiler. Und
bisschen
da gab es im Vorfeld irgendwie schon Probleme bzw. Kritik, weil die tatsächlich in Polen war es, glaube ich, wirklich eine Eisenbahnbrücke sprengen wollten, die dummerweise unter Denkmalschutz stand und das dann nicht durften.
Ja.
Und diese Brücke haben sie dann auch nachgebaut, wieder in Norwegen und auch in England und haben dann auch diesen Zug nachgebaut, den sie da runterjagen, diese Brücke, damit sie wirklich einen Zug entgleisen lassen können, der aussieht wie ein echter Zug, weil es einfach mal ein fucking echter Zug ist.
Und auch auf dessen echtem Dach steht ein echter Tom Cruise
bei 60 Meilen die Stunde.
Ungefähr 100 km/h, ganz genau.
Und das ganze, das ganze Team. Und das ist, ich habe dann da auch mit, kommen wir gleich zu meinen Interviews. Und ja, es gibt viele Leute, die jetzt irgendwie bemängeln, die Story, das ist aber immer das Gleiche bei Mission Impossible.
Fand ich gar nicht.
Fand, die Story ist total aufgegangen. Der Film hat für mich wirklich alles gehabt, weil er auch dieses Screwball-Element da hatte zwischen Tom Cruise und Hayley Atwell. Der hatte diese Teambuilding-Momente. Ja, jedes Teammitglied hat irgendwann seine 5 Minuten, aber jedes Teammitglied verdient auch jedes Mal seine 5 Minuten, fand ich zumindest.
Definitiv.
Und ich bin da einfach rausgegangen aus dem Film, 160 Minuten, und ich habe mich keine Minute gelangweilt. Ich hatte einen Puls, der war nicht mehr im messbaren Bereich. Und ich habe immer noch, wenn ich jetzt drüber rede, Gänsehaut.
Ganz genau das Gleiche bei mir. Habe ich auch sofort gesagt, als ich rauskam, nicht eine Minute, in der ich mich gelangweilt hätte. Ich glaube, mein erstes Statement, wenn man dann so nach dem Film abgefangen wird und dann ja sofort den Presseleuten was sagen soll. Ich glaube, ich habe gesagt, es ist vermutlich der perfekte Action-Thriller, weil für das Genre, was er bedient und das Publikum, was er ja auch ganz klar anspricht, bleiben, glaube ich, wirklich wenig Wünsche offen. Da kann ich so kleine Copy-Paste-Sachen easy verzeihen, wie dass die Entity, die dann so auf, wenn sie so versucht wird, bildlich zu machen, eine signifikante Ähnlichkeit zum Auge Saurons aufweist. Das sind aber so Sachen, die finde ich dann nicht schlimm, weil wie willst du denn eine künstliche Intelligenz sichtbar machen? Natürlich machst du das durch so ein Auge, was so ein bisschen an Matrix und so ein bisschen an das Auge Saurons erinnert, fand ich überhaupt nicht dramatisch. Und ich habe nochmal gedacht, wahrscheinlich auch, weil ich große Teile dieser Backstory mit der KI dann doch nachvollziehbar fand, gedacht, alter Schwede oder alter Norweger, wenn das auch nur in Ansätzen unsere Zukunft ist, wenn künstliche Intelligenz in der Lage sein sollte, sich so zu entwickeln.
Gute Nacht.
Sind wir fucked alle miteinander. Wird das furchtbar, wenn es auch nur ansatzweise in diese Richtung geht. Also so viel auch zu einer glaubwürdigen oder nicht glaubwürdigen Backstory. Ich habe mir das leider total vorstellen können und fand's gruselig.
Ein großes Problem habe ich mit dem Film.
Oh ja, ich auch. Das ist furchtbar. Und das mag ich denen auch nicht wirklich verzeihen, aber wir werden das so hinnehmen müssen.
Mein Problem? Ich habe keine Ahnung, wie die das im achten Teil im nächsten Jahr noch toppen wollen.
Ich habe gedacht, du sagst, dass wir jetzt ein Jahr warten müssen bis zu Dead Reckoning Teil 2. 24. Juni, glaube ich, 2024 oder 28. Juni. Also Ende Juni 2024 kommt erst die Auflösung, wie diese ganze Geschichte, die natürlich mit einem gigantischen Cliffhanger endet, wie die dann zu Ende geht. Aber vielleicht kann man es ja auch ein bisschen mischen mit Vorfreude. Ich werde das zumindest versuchen. Denn wenn ihr Action-Thriller grundsätzlich mögt. Ich glaube, was viel Besseres als diesen Film wird es dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr geben.
Das würde ich mit Blut unterschreiben.
Du hast den Regisseur und zwei der Darsteller getroffen. Um alle drei beneide ich dich, sowohl um Christopher McQuarrie, den ich irgendwie verrückt finde. Simon Pegg liebe ich einfach sehr und Hayley Atwell hätte ich gerne kennengelernt. Also Jokes on me, ja. Props on you. Wie war es mit denen?
Es war natürlich toll, wie immer. Hayley Atwell ist mir dann irgendwann eingefallen, habe ich tatsächlich zum ersten Captain America Film, das war muss 2011 gewesen sein, da kannte die niemand.
Da war sie mit dabei.
Getroffen. Simon Pegg war auch schon ein paar Mal in Berlin.
Mit Nick Frost schon einige Male zusammen.
Und den Regisseur Christoph McHugh, wie das Team ihn ja liebevoll nennt, da war ich mir nicht mehr sicher. Aber ich hatte, nachdem ich aus dem Kino rauskam, sowieso nur eine Frage. Und diese Frage habe ich tatsächlich allen zuerst gestellt. Egal, mit wem ich gesprochen habe. Und meine Frage an das komplette Team von Mission Impossible 7, Dead Reckoning Teil 1, war: Are you fucking insane?
It would appear so. I assure you we're not.
How did you come up with these incredible, crazy action set pieces?
One layer at a time. Tom and I, when we talk about action scenes, we tend to describe it like a pebble rolling downhill that eventually turns into an avalanche. We start with a very small idea and then start building on top of it. In this case, the small idea we started with was driving a motorcycle off a cliff or wrecking a train.
The small idea, I get it.
That's the pebble, yes. The pebbles get bigger, I think, with every movie.
How often did you have to negotiate between the actor Tom Cruise and the producer Tom Cruise about stunts that are maybe too dangerous and stunts he really wanted to do?
I don't really see a line between the actor and the producer. It's just Tom Cruise, the filmmaker. It's Tom Cruise, the it's Tom Cruise, the creator, and we look at everything, whether it is an action scene or a dialogue scene, it's all the same to us. It's about it's about how do you infuse those moments with story? How do you infuse them with character? How do you invest the audience emotionally in the first person experience so that they're invested in the action rather than just watching it.
But is there still any insurance who is covering for the stuff you do?
I still do not understand how all of that works, and I'm probably glad that I don't. It's immensely complicated, and I leave it to other people to stress about.
As there are a few major action set pieces in the film, and the internet is full of some making offs, like the motorcycle stunt you mentioned, and I was kind of blown away from the scene with the train, and I talked to your actors a couple minutes ago. Can you maybe talk us through one of the major stunt scenes without giving away too much? How do you do it without CGI? That it really feels like we as an audience are on the top of the train.
We do it for real. In fact, a lot of times Tom and I are asked, how did you do it? And our answer is, without being glib, we did it. Whether it's jumping out of a C-17 or attaching him to the side of a plane, driving a motorcycle off a cliff. There's definitely digital elements within it. There's painting out crew and camera rigs and things like that. But you can't substitute the the sheer experience of knowing that the thing that you're looking at, what's drawing the center of your attention, is happening for real. So we got on the roof of a train. We put that train on a train track in both Norway and in England. We built the train and then wrecked it. I don't think I'm giving anything away. I don't think anybody's going to be surprised to know that we wrecked the train. And we knew inherently from the outset that we had to do those things practically to get the effect that we wanted.
For you as a director, but also as a moviegoer and cinema lover, what is for you the difference between making a stunt for real than all the CGI stuff we get in a lot of blockbusters?
You know, everything has its place. Everything has its application. There are it all depends upon the reality that you're trying to create, or more accurately, the unreality that you're trying to create. Is it grounded in the real world, or is it something more fantastical? And for us, Mission is just it's just grounded. We try to make it grounded more in the real world. I love those movies. I enjoy those movies and like watching them. I just like the variety.
The action is one thing of the franchise, but the story is the other thing. And I think here we get a really emotional story with all the beloved characters coming back, going away, without giving away too much. How do you find the balance of the tone, like the action stuff and all the elements? The first scene for me was a classical old spy movie in the airport with a technology theme. But how do you create the tone that it works in total at all at the end?
We're constantly focused on creating a variety that especially with a big movie like this with so many characters, it's about bringing you every emotion, not just any one emotion. So we're looking for humor, we're looking for suspense, we're looking for fear, horror, tragedy, comedy. There's room for all of it. It's about finding the right balance of those things. And a lot of times we're exploring that on set and giving ourselves those options. We'll write a serious scene. Our tendency is always to write a very serious scene because it's a spy movie about global stakes. And then we're looking for places to find humor. We're looking for places to create affinity and affection for the characters. And one of the things I'm most proud of in this movie in particular is how every single character has their moment to shine. They all have a moment where you feel attached to them emotionally, whether you're on their side or not.
Thank you. It was great talking to you, and I'm really looking forward to the second part of the film.
Oh, thank you. I can't wait for you to see it.
Das war Regisseur McHugh, mit dem ich dann so verblieben bin, dass wir uns nächstes Jahr einfach nochmal sprechen. Simon Pegg musste natürlich auf meine Frage, "Are you fucking insane?" ein bisschen lachen.
I think that we get asked that a lot, but I would argue that we're probably the opposite of insane. You know, the kind of the preparation and care that goes into making these films, particularly from Tom. You know, he never takes any of these stunts lightly. He's not a crazy man. He's an incredibly sort of careful and dedicated artiste, and he trains so hard, and he makes sure that nothing is left to chance. You know. And so what you get is the appearance of complete insanity, but we're all very careful and we're taken good care of, so don't worry.
Okay, that's kind of relaxed now. What would you say is the main topic of this movie?
Well, you know, obviously this is the seventh installment in a long-running and very varied franchise, and you catch up with all of us, all the characters you know at a place in their life that, you know, they've experienced this whole thing. Benji, for instance, has gone from being a lab technician to a super spy, and you've seen him be quite the new kid, and you've seen him be the sort of, you know, the guy that's asking, why the hell are we doing this? And I think there's still part of him which is like that. He's still the everyman of the group, but he's now a much more sort of mature and accomplished team member, you know? And I think this film is really about everything that's gone before almost finally catching up with us all, you know. And McHugh is really good at creating that continuity. You know, these films can be watched individually without having seen any of the others, but if you have been lucky enough to see the previous ones, it feels very complete.
You're part of the MIF team for nearly 20 years now, or 17 to be correct. How did making these movies change over the years, especially action-wise and combining modern technology with something which I really liked about it, that it still feels like an old spy movie?
Yeah, I think, you know, obviously I worked with J.J. Abrams, then Brad Bird, and then ever since it's been Chris McQuarrie. And I think each one of those directors has brought a different set of skills and a different look to the film. With McHugh, having done the last three with him, he's really good at maintaining that sense of, you know, the original series without it ever feeling that it's not contemporary, you know. And he's the first person to admit that he's constantly learning and sort of like acquiring new skills and putting them to work. And I think that's why these films never feel like they're, you know, there's no entropy, there's no kind of like law of diminishing returns, because every time they just build on what they've done before. And it's a rare thing in franchise cinema to have a series which seems to get better rather than worse.
You mentioned before your character changed over the years from being the tech guy to sort of a super spy, but are you sometimes jealous of being the reserved tech guy super spy and not being involved in the big action?
No, not at all. I feel like, you know, Benji has his place, and it wouldn't be true to the character for him to suddenly be doing the things that Ethan does, because wouldn't be authentic. You know, Benji has a set of skills which Ethan doesn't have. Ethan can't hack into stuff, he can't do the kind of stuff that Benji and Luther does. And I think for Benji to suddenly start motorcycling off cliffs, it wouldn't feel true, you know. And that's where, you know, other films perhaps get it wrong. They'll sort of like suddenly transform a character who was one thing into something else. Benji has a part to play, and I love playing it. Also, I'm very happy for Tom to do that stuff, you know. That's Tom. I'll be Simon.
Thank you, Simon. It was great talking
Bye.
To you.
Bye, Anna. Thank you.
Bye.
Ja, Simon Pegg ist so ein Typ, mit dem würdest du Bier trinken gehen, im Notfall auch dabei mit einem Motorrad eine Klippe runterspringen, alles drin.
Solange er einen dadurch navigiert.
Wird er tun. Ja, und Hayley Atwell, die hat diese Frage, are you fucking insane, ein bisschen ernster genommen.
You have to be insane to get into this incredible world and into this industry. It asks so much of you, you know, and in the most fulfilling, invigorating, electrifying way. You know, I think it's not for everyone, but luckily I've found that this is definitely my home. I belong here.
But when you first read the script with all these stunts, what was your first reaction?
Well, I remember in the screen test with Tom and Chris McQuarrie, the director, I already felt that it was less of an audition for me and more of a workshop where they were bouncing ideas off of each other in terms of structure and story and what my character could be or could evolve into. And so we went off script pretty quickly in the audition even. And he said, why don't you change something up here, or maybe withhold more information here, or maybe add the punchline at the end of the scene rather than three quarters of the way through. And we were already collaborating. And they said, you know, if this is something you want to do, if this is something that we feel is a right match in terms of chemistry with all of us, then this is going to be for you a collaborative experience where you come in, and depending on what you offer and what the camera picks up and what the lens and the frame tells us this movie is, you're going to be creating a character pretty much from scratch. And so then a lot of my physical training was to work out where my natural strengths lay and the physical behavior of the character and how she was going to evolve later on. So it was very much sort of making up as you go along.
We all know that Tom Cruise is doing all of his stuff on his own. How difficult was it for you, without giving away too much, being handcuffed to him for a couple of time, to say, yes, I'm joining you, or even to say, no, that's too much for me, I need a stunt double?
I'd never say that. There's no way that I would sign up to a Mission Impossible franchise as second in position to Tom Cruise, the legend that known for his doing his own stunts, if that I wasn't insane enough to try them all myself. It would have to be someone else coming up to me saying, we're not letting you do that for, you know, insurance purposes, that would stop me from at least having a go. And I think that's also because, you know, the 5 months of initial training that I did for it was working with experts in their fields of unarmed combat, mixed martial arts, working with knives and guns and drifting cars, and working on mobility, injury prevention, a real comprehensive education about how the body moves and how to look after it properly. And so there was never a sense that anything that I would be potentially doing was reckless. Everything was rehearsed and prepared with such precision. And Tom is, obviously everyone knows, is such a health and safety person. He wants to make sure that everyone working around him is not only competent at what they do, but is totally safe to do it. And lots of conversation happens before the car engine starts running. So, you know, I think it's a mixture of also when you are so well prepared, you can be spontaneous. The discipline actually leads to freedom on set, which we needed and we enjoyed plenty of.
Thank you very much. It was great talking to you. Have a great day. Bye.
You too. Thank you. You too. Bye-bye.
Auch bei ihr freue ich mich hoffentlich auf ein Wiedersehen dann im nächsten Jahr zum letzten Teil, weil ich glaube, so viel kann man sagen, wir werden sie wiedersehen.
28. Juni ist eine Unverschämtheit, bis dahin warten zu müssen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna.
Tom.
Das hier.
Gut, was wir machen können, ist, wir fahren gemeinsam bis zu der Ecke da und zurück. Auf diese Weise bekommen Sie einen Eindruck von der Süßen.
Nein, ich fürchte, das reicht mir nicht. Ich muss sie schon testen. Ich meine, die Gänge, ob sie sauber laufen. Und ich fahre einfach nur da vorne zur Ecke und zurück.
Nur bis zur Ecke und wieder zurück, ja?
Wie ja, aber natürlich.
Sie ist nervös.
Nur keine Bange. Ich fahre schon Motorrad, solange ich lebe.
Ganz ohne Zweifel. Trotzdem vorsichtig.
Habe ich dir gerade bei einer gefakten Testfahrt ein Motorrad geklaut?
Das hast du, beziehungsweise also jetzt nicht wirklich du und auch nicht wirklich mir, sondern Julia hat das Motorrad einem Typen in einem Vorort von Paris geklaut, der blöd genug war, sie sich da drauf setzen zu lassen und von ihr eine geschlossene Handtasche, leider voller Kieselsteine, als Pfand anzunehmen.
Wo sind wir?
Im Film Rodeo, dem angekündigten Spielfilmdebüt der Französin Lola Kivoran, die auch das Drehbuch geschrieben hat, zusammen mit ihrer Freundin Antonia Bourassi. Hauptfigur ist die gerade eben ein Motorrad geklaut habende Julia, die aus extrem armen Pariser Vorortverhältnissen kommt, aus den Suburbs oder Banlieues, wie sie da heißen. Sie ist ein Niemand, sie hat nichts, aber sie liebt Motocross-Maschinen, die sie sich natürlich auch niemals leisten könnte. Also klaut sie welche bei angeblichen Probefahrten über so Online-Kleinanzeigen. Also sie schaut, wer will so eine Maschine verkaufen, fährt dann dahin und sagt, sie möchte Probefahren und haut dann mit den Dingern ab. Fährt sie, bis sie leer sind und klaut dann aber auch die nächste, weil sie eben sich nicht mal Benzin leisten kann.
Was da los ist in diesen Pariser Vororten und auch den sozialen Brennpunkten anderer französischer Großstädte, sehen wir gerade täglich in den Nachrichten. Ist das im Film auch schon ein Thema?
Nee, noch nicht so wirklich. Auch wenn soziale Unterschiede und dieses ständige Nichtshaben, kein Geld, keine Perspektive, keine Zukunft, schon ständiges Thema ist. Lola Kivoran fängt das auch schön ein durch viel Grau im Bild, also viel Beton und viel Doku-Look, also Kameras ohne Filter drauf. Vieles wirkt auch so wie mit dem Handy gefilmt. Da Rodeo aber über 5 Jahre entstanden ist und das schon zwischen 2016 und 2021, sind jetzt diese aktuellen Krawalle aus Frankreich dann noch kein Thema drin.
Bleibt das denn dann alles so eine Lonely Wolfen-Story?
Nee, sie landet auf einer illegalen Motorradrennstrecke mit einem dieser geklauten Bikes und sieht dort massig Jungs, alle so zwischen 16 und Mitte 20, die halt so Wheelies und so andere Angeber-Stunts machen. Und das will sie ab da auch. Und zwar nicht, obwohl sie ein Mädchen ist, sondern weil sie ein Mädchen ist und dass es sonst eben nur diese ganzen Testosteronbomber gibt, aber halt kein anderes Mädel neben ihr. Irgendwie schindet sie auch Eindruck, weil sie auch irgendwie skrupellos ist und diese erfolgreiche Masche mit dem Bikes-Clown drauf hat. Und das macht sie für die Jungs und deren Gang interessant.
Das ist das Huhn mit den goldenen Eiern.
Was meinst du mit goldenen Eiern? Sie hat
das Baby gebracht.
Sie hat es gebracht.
4-5-Y-Z.
Sie hat die hergebracht?
Ja, und? Hast du schon mal so ein Motorrad angeschleppt? Hast du so ein Motorrad schon angeschleppt?
Hört auf, euch mit ihr abzugeben. Die ist einfach nur bekloppt.
Du bist voll bekloppt.
Geh endlich nach Hause, du Wurst hier nicht. Ja, ja, ja. Spiel dich nur auf, wirst schon sehen. sich zu wichtig. Hat eine Riesenklappe und ist einfach
krank
geworden.
Ganz ruhig.
Polier deine Maschine.
Halt alle auf sie rein, ihr
Idioten. Wo ist Ben?
Julia steigt in der Gang immer mehr auf. Der Boss, der die Motorraddiebstähle aus dem Knast organisiert, lässt sie auch da quasi im Ranking immer höher kommen, bis sie die Jungs dann in einen Plan einweiht, der größer ist als alles, was die Hobby-Asphalt-Rodeos bisher so gezogen haben.
Und halt! Siehst du den blauen LKW? Den beobachte ich schon seit Monaten. Der hat eine volle Ladung Bikes an Bord. Mach schon, gib Gas, gib Gas, gib Gas!
Aber was hast du vor? Willst du den Händler niederschlagen?
Den Händler niederschlagen? Bist du völlig krank? Das sind Hunde und Kameras, du spinnst. Nein, viel einfacher. Wir warten, bis es Nacht wird, folgen ihm und bam! Wir brechen die Kiste auf und schnappen uns die ganzen Bikes.
Ich möchte lösen, Daedalus, Icarus, die Wachsflügel und die Sonne.
Geht so ein bisschen in die Richtung, ja. Das Ende fand ich dann aber trotzdem ziemlich unerwartet. Was mir extrem gut gefallen hat, ist einfach diese Rauheit des Films. Dieses brutal urbane, der Banlieue-Style, der mich irgendwie sehr erwischt hat. Und zwar so, dass ich da immer wieder saß und so zum Teil dachte, ich gucke eine sehr beklemmende Doku, aber dann auch wieder so einen rotzfrechen Punk-Action-Film. Also ich mochte diesen Stilmix, den sie da draus gemacht hat. Und diese perspektivlosen sicherlich, aber auch trotzdem so dauerträumenden Vorstadtkids haben mir nochmal so ein bittersüßes Verständnis für deren Lebenssituation gegeben. Also jetzt nicht, dass ich massive soziale Ungerechtigkeit anderswo auf der Welt nicht verstehen würde, aber hier hat's mich wirklich reingesogen und dann einigermaßen hart an die unverputzte Betonwand gerotzt, um mal so im Bild zu bleiben. Alles besetzt, vielleicht auch ein Grund dafür, besetzt von Lola Kivoran mit Leuten von der Straße. Das ist ganz witzig, wenn du bei Wikipedia guckst, da ist der Film auch drin. Und da hast du immer die Rollennamen und die Schauspielernamen.
Und die sind identisch.
Und nee, die sind nicht identisch, aber nichts, also kein Name ist blau. Du kannst keinen Namen anklicken. Krass. Also weder bei den darstellenden Personen noch bei Kamera oder Drehbuch, gut, hat sie selber geschrieben.
Ähnlich wie bei Mission Impossible.
Ähnlich wie bei Mission Impossible, genau. Also wirklich komplett unbekannte Leute. Das Ding war, dass sie damals halt auf eine echte Motorrad-Stunt-Gang aus einem echten Pariser Vorort aufmerksam wurde, das selber spannend fand, mit denen abgehangen hat, nämlich auch da war sie das einzige Mädel. Dadurch ist die Faszination bei ihr für diese ganze Subkultur entstanden und daraus dann irgendwann die Geschichte, wo sie gedacht hat, okay, ich habe jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Kurzfilme gedreht, vielleicht drehe ich darüber mal einen Spielfilm. In Cannes gab es 2022 den Sonderpreis der Jury in der Sektion Ensemble Regard. Zu Recht, finde ich. Das ist ein dreckiger Film, einer, der wirklich von der Straße kommt, der aber jungen Menschen eine Stimme gibt, die sonst oft wirklich keine haben. Natürlich der absolute Gegenentwurf zu Mission Impossible, aber vielleicht auch gerade deshalb eine Alternative.
Für euch im Kino ab Donnerstag fliegende Motorräder aus ganz unterschiedlichen Gründen und ganz unterschiedlich umgesetzt, spricht auch nichts dagegen, dass ihr euch einfach beide Filme anguckt.
Herzlich gerne. Für nächste Woche, liebe Anna, müssen wir beide uns was überlegen, denn sowas haben selbst wir in unserer über 100-jährigen eine Stunde Filmkarriere noch nicht erleben dürfen oder ich sollte vielleicht sagen müssen, dass also wir doppelt in den Po gekniffen sind und zwar ordentlich.
Ich sage nur Hashtag Barbenheimer, wie es auf Twitter schon rumgeht. Ja.
Ja.
Wir haben die zwei vielleicht größten Filmstarts des Jahres nach Mission Impossible, Barbie von Greta Gerwig und Oppenheimer von Christopher Nolan. Und beide Filme haben eine Sperrfrist, Mittwoch 18 Uhr.
So, bis dahin darf man über diese Filme nicht reden. Wir werden aber trotzdem schon für ab Dienstag eine Stunde Film oder eine Stunde Film für euch herstellen, haben wir uns vorgenommen. Und dann, so der Plan im Augenblick, eine weitere eine Stunde Film, um diese Sperrfrist nicht zu verletzen, aber trotzdem euch von diesen beiden Filmen erzählen zu können. So, verklausuliert und ein bisschen hieroglyphisch, aber ihr versteht hoffentlich, was wir meinen.
Wir ziehen einfach eine Woche vor, also den Podcast vom 27, es ist dann der 25., den Podcast vom 25. Juli, Juli, den ziehen wir einfach vor auf den 20. Juli und am 25. Juli senden wir dann im Radio den Podcast vom 20. Juli Und das, meine Damen und Herren, ist Quantenphysik.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf den Einstieg der Folge zurückkommen.
Unser Leben ist die Summe unserer Entscheidungen.
So, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und dass ihr bitte auf gar keinen Fall irgendwas guckt, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache es flimmert.
Und fliegt. Motorrad.
Ah ja, stimmt.
Fliegt. Hauptsache es fliegt.
Oder flattert. Das Botox-Gesicht von Tom Cruise.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.